zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Die allermeisten Fragen jetzt online sind nochmal zum Thema Entwicklung zu einer multipolaren Weltordnung gekommen. Und es ist auch nochmal wieder gefragt worden, Sie, Herr Münkler, haben ja, ich zähle es nochmal auf, die USA, die EU, Russland, China und Indien genannt, als die fünf Machtzentren, die möglicherweise eben diese multipolare Weltordnung bilden können. Sie haben in Ihrem Buch das ja sehr stark ausgeführt, dass das eine Möglichkeit ist, dass das aber auch unter Umständen, dass einige der Akteure auch durch falsches politisches Agieren auch aus diesem Kreis ausscheiden können. Da ist mehrmals noch mal was zu gefragt worden. Und ich würde jetzt erstmal Herrn Asselborn daraufhin fragen, wie Sie das einschätzen. Sehen Sie auch diese fünf Akteure als Hauptakteure oder meinen Sie, dass noch andere auch zu diesem Kreis dazustoßen könnten? Und überhaupt sind Sie auch der Überzeugung, es werden wahrscheinlich fünf sein oder könnten es auch elf sein, was Herr Münkler eher ausgeschlossen hat?
Also man soll nie einem Wissenschaftler widersprechen. Ich glaube, das ist. Ich finde nur eins, Herr Münkler, dass man ganz gut aufpassen muss, was BRICS, wie BRICS Plus sich entwickelt. Die sehen sich ja als ein Gegenpart zu dem G7. In diesem BRICS Plus sind jetzt, glaube ich, 10 Länder. Und da gibt es ja auch Länder, die da drin sind, auch in ihrem Quintett. So amigo sind ja nicht die Chinesen und die Inder miteinander. Und vor allem aber auch, wenn man BRICS Plus schaut, die Emirate und der Iran zum Beispiel und andere. Also die, wie soll ich sagen, die Kohäsion in der Europäischen Union ist eine Sache, aber wenn man, und ich weiß jetzt nicht richtig, wie Sie das sehen, das sind höchstwahrscheinlich diese fünf, die in den nächsten Jahrzehnten der Welt wirklich die richtigen oder falschen Impulse geben können. Da sind schon diese fünf sicher dabei. Sie reden, glaube ich, von einer zweiten Garde noch, Indonesien zum Beispiel oder auch ja, ein Land wie Iran oder Türkei darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich habe das in den letzten Jahren immer gesehen, diese Konkurrenz, die immer stärker wurde zwischen BRICS und G7, dass das etwas ist, wo wir auch als Europäer sehr darauf aufpassen müssen, dass das nicht in eine falsche Richtung geht.
Ich glaube, da sind wir ganz nah beieinander. BRICS ist eigentlich kein besonders handlungsfähiger politischer Akteur, wenn es um konstruktive Lösungen geht, sondern ein Akteur, der seine Kohäsion daraus bezieht, dass er G7 als eine selbsternannte Vormacht begreift und deren Rolle streitig machen will. Gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, ich spreche von zweiten und dritten Reihen. Olaf Scholz hat zu dem G7-Treffen hier um die Ecke in Elmau ja auch schon den Indonesier, den Südafrikaner, den Argentinier und den Inder eingeladen. Vermutlich wäre es der Argentinier nicht gewesen, wenn zu dem Zeitpunkt Bolsonaro nicht in Brasilien an der Macht gewesen ist. Das heißt, er hat schon ein Auge dafür, dass diese fünf auch miteinander konkurrieren um die Unterstützung dieses Rechts der Welt. Ja, also meine, es ist kein lateinamerikanisches Land dabei, kein afrikanisches Land, kein im weiteren Sinn islamisches Land und derlei mehr. Die sind damit nicht aus dem Spiel, aber die sind sozusagen in der komfortablen Situation, dass sie hierhin Präferenzen setzen können und dahin Präferenzen setzen können. Und das feuert natürlich die Konkurrenz der Fünfe untereinander an. Und da sind auch die Europäer gefordert, sich schön und sexy zu machen, damit die sich halt für die Europäer entscheiden.
Herr Münkler, haben Sie auch vielleicht daran gedacht, 2005 waren wir ganz nah dran mit Joschka Fischer als deutscher Außenminister bei einer Reform des Sicherheitsrats. Die, leider haben damals die Afrikaner sich nicht einigen können auf zwei Länder, da war ja Nigeria, Südafrika und Ägypten, glaube ich. Ja. So, das spielt natürlich auch eine kapitale Rolle. Auch wenn die UNO wirklich unheimlich gelitten hat seit 2014 und jetzt noch viel mehr leidet, ist trotzdem eine Institution, die aus europäischer Sicht wir natürlich stützen müssen. Allerdings, solange wir diesen Sicherheitsrat haben, wo ein Land sein Veto einlegen kann, eines der fünf, ohne es überhaupt zu begründen, und wir dürfen uns da nicht vormachen, die Amerikaner haben das ja während Jahren gemacht, um Israel zu schützen. Ja. Und jetzt sieht man, dass die Russen nichts zulassen, das war schon im Syrienkrieg, da wir waren Mitglied des Sicherheitsrats 2013/14, nichts durchgehen lassen und die Chinesen manchmal eine kleine Differenz zeigen, dass sie enthalten. Aber das ist eine Frage, die Reform des Sicherheitsrats, ich weiß nicht, ob in 50 Jahren die abgeschlossen ist, aber was Sie genau beschrieben haben mit den Mächten, die das Sagen haben werden in Zukunft, darf man das Kapitel Sicherheitsrat nicht vergessen, glaube ich.
Ganz kurz dazu. Nicht sozusagen das Problem des Sicherheitsrates ist, dass die Macht am Veto hängt, das heißt letzten Endes destruktiv ist. Und bei dem System der fünf, wie ich das versucht habe zu beschreiben, muss man in der konkreten Ausgestaltung das in die Richtung bringen, dass sie genötigt sind, konstruktiv zusammenzuarbeiten, um die Dilemmata, die wir im Sicherheitsrat mit ganz kurzen Ausnahmen eigentlich immer hatten, die wechselseitige Blockierung, die zu vermeiden.
Ja, vielen Dank. Ich will jetzt nochmal fokussieren das Thema auf die Europäische Union und da, Herr Münkler, Sie nochmal zitieren aus Ihrem Buch Welt im Aufruhr. Sie schreiben da, Zitat, die sich gegenwärtig herausbildende Weltordnung ist keine der universalen Werte und Normen, wie dies die Erwartung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts war. Und Herr Asselborn, Sie haben es ja eben in Ihrem Vortrag auch nochmal betont und es steht ja auch in der Grundrechtscharta der EU, Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Das ist ja die Grundlage der EU und die EU versteht das ja nicht nur nach innen bezogen, sondern eigentlich auch nach außen bezogen. Wo sehen Sie diese Chancen noch, also sehen Sie die Chancen noch, dass die EU das in eine solche multipolare Weltordnung einbringen kann? Ja, ich frage erstmal Herrn Asselborn und dann könnten Sie ja nochmal Ihre Positionen deutlich machen.
Also ich bleibe erst kurz mal bei Europa nach innen. Was Sie zitiert haben, ist Artikel 2 des Europäischen Vertrages. Und leider haben wir nichts vorgesehen, im Konvent von 1999, dass ein Land, das sich nicht mehr daran hält, auch nichts mehr verloren hat in der Europäischen Union. Das Einzige, was wir haben, ist, wie wir das nennen, die Atombombe. Das heißt, einem Land das Stimmrecht zu entziehen. Aber da braucht man wieder Einstimmigkeit. Und die Europäische Union lebt jetzt seit 2010, das sind 14 Jahre, von diesen Tricksereien von Orbán, wo sie sich wehren muss dagegen, und weil auch, und Sie haben das angedeutet, wenn wir die Dinge laufen lassen und uns nicht um sie kümmern, Orbán wurde immer laufen gelassen. 3 Schritte nach vorne, hat er wieder einen Schritt zurück gemacht, war wieder gut. Das ist etwas, glaube ich jedenfalls, jetzt auch mit der Slowakei, was ins Auge gehen kann. Was hat, um es mal klar zu sagen, Was hat Putin gemacht? Putin, die Rede 2001 im Deutschen Bundestag. Herr Münkler, ich war 2005, ich war nicht oft dabei, aber 2005 saß ich mit Juncker einen ganzen Tag im Kreml. Putin die andere Seite. Damals hat er gesagt, 2005, da ging es um die Four Space Agreement. Russland war strategischer Partner der Europäischen Union und er hat dann gesagt schon, dass die größte Katastrophe die ist, Zusammenbruch der Sowjetunion. Und er hat das damals bezogen auf die Renten der Russen. Darauf hat er, natürlich hat er es ja. So, also, und was hat er gemacht? Er hat das gemacht, was wir gesehen haben in Polen, was wir gesehen haben in Ungarn, im Großen. Er hat sich zuallererst der Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz abgeschafft, die Freiheit der Medien abgeschafft, die Trennung der Gewalten abgeschafft. Und heute in Russland muss ja jeder nicht nur sagen, sondern sogar denken, was Putin sagt. Und wir müssen höllisch aufpassen in der Europäischen Union, höllisch, dass diese Infragestellung der Rechtsstaatlichkeit und der Verträge, die wir haben. Wissen Sie, der Krieg in Europa wird meines Erachtens nicht nur oder vielleicht überhaupt nicht, wenn es darauf ankommt, durch Verträge vermieden, sondern durch die Werte, die wir leben. Die Werte, die wir leben, das sind die Werte der Demokratie, der Toleranz, der Minderheiten, die wir respektieren.
Aber hat die EU die Chance, diese Werte dann auch noch in die multipolare Weltordnung zu tragen und eben andere Länder, vor allem die mächtigen Länder, China, Indien, von diesen Werten zu überzeugen, Herr Münkler?
Ja, also man muss unterscheiden, nicht sozusagen, die Europäer werden in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, genug damit zu tun haben, die Werte innerhalb ihrer eigenen Ordnung durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich eine Freude, das in München zu sagen, als Hesse und Wahlberliner. Dabei wird sich die CSU auch nochmal sehr genau überlegen, wen sie da die ganze Zeit unterstützt und gepflegt hat, nämlich Orban. Ne? Das war sozusagen ein entscheidendes Element. Das heißt, da kann man sagen, muss die Bedeutung der eigenen Werte der EU einen höheren Stellenwert haben im Hinblick auf politische Präferenzbildung als irgendwelche koalitionären Gesichtspunkte, mit denen man im Europaparlament Mehrheiten bilden kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn ich das so beschrieben habe, wie ich es beschrieben habe, dass es da die zweite Reihe gibt und die dritte Reihe und von mir aus auch eine vierte Reihe, bei denen die fünf Vormächte Unterstützung suchen, dann kann man das natürlich nicht in der Weise machen, dass man zu ihnen hinreist und sagt, wir mögen euch ja eigentlich, aber wir mögen euch eigentlich nur, wenn ihr erstens eine korruptionsresistente Verwaltung, zweitens einen funktionierenden Rechtsstaat und drittens eine lebendige Zivilgesellschaft habt. Dann werden sich die dort herrschenden Eliten in einer Reihe von Ländern sagen, okay, das läuft darauf hinaus, dass wir die Macht verlieren, nicht? Und dann steht man vor dem Problem, das ich kurz angedeutet habe, wenn die russischen Söldner, die sich früher mal Wagner-Söldner nannten und jetzt irgendwie anders heißen, den Putschisten in der Sahelzone halt sagen, wir sichern euch, wir unterstützen euch und derlei mehr. Und wenn man stattdessen kommt und alle möglichen Werte anmahnt, dann hat man natürlich den Kürzeren gezogen, nicht? Und der Umstand, dass wir zurzeit, seit einiger Zeit, mehr einen Zuwachs der autoritären Regime und eine Abnahme der demokratischen Regime haben, zeigt auch, dass man sich im Hinblick auf die, wenn man nicht eine Politik des bedingungslosen Regime Change, die ja gescheitert ist, betreiben will, auch Koalitionen mit autoritären Regimen eingehen muss und dass dann die Frage der Werte eine Frage eher des diplomatischen Gesprächs ist und nicht, dass man vorher, bevor man in Berlin das Flugzeug besteigt, also ich habe da natürlich die Außenministerin im Auge, alle möglichen Erklärungen abgibt, die wesentlich an das eigene politische Klientel im Lande adressiert sind, die aber die Handlungsfähigkeit gegenüber diesen Akteuren dramatisch einschränken.
Ja, vielen Dank. Herr Asselborn, noch ganz kurz.
Ich wollte, weil Sie über Afrika gesprochen haben, etwas sagen, was wir in der Europäischen Union uns bedenken müssen. Wir investieren als Europäer jedes Jahr 400 Milliarden in Afrika. Europa. Zweiter China, 300 Milliarden. Dritter, lange abgeschlagen, Russland, 18 Milliarden. Also Man muss wissen, und ich hoffe auch, dass wir einmal mit den Afrikanern in einen Dialog kommen können, wo wir nicht nur über Migration reden und über Flüchtlinge, sondern auch, aber trotzdem, das, was, ich habe es ja gesagt, 50% der Entwicklungshilfe kommt von der Europäischen Union, dass man das auch besser kommunizieren kann und dass man das auch als Argument nimmt, dass die Europäer keine Ausbeuter sind, sondern dass sie in diesen Feldern, die ich genannt habe, sehr hohe Maßstäbe angesetzt haben.
Das ist ein wunderbarer Punkt. Da kämpfen gegeneinander Narrative. Das Narrativ, die europäische Kolonialzeit, klar, ist alles zentral und kann man auch gar nicht bestreiten, aber dieses Narrativ ist natürlich eines, das sozusagen die historische Erinnerung mobilisiert, um in gegenwärtigen politischen Konflikten eine Rolle zu spielen. Auch die Enthaltung in der Frage der Sanktionen gegen Russland. Wahrscheinlich muss man sich sehr viel genauer überlegen, dass man, wenn man so viel Geld in wo auch immer hingibt, dass man das mit einem gewissen strategischen Schwerpunktsetzung und Überlegungen einsetzt und nicht das macht, ich weiß es jetzt plakativ formuliert, es trotzdem wahr, um korrupte Eliten an der Macht zu halten oder zu finanzieren, wie das oft der Fall ist. Das ist nicht leicht, ja. Aber sozusagen in einem solchen Spiel, wie ich das beschrieben habe, in dem Fünfe konkurrieren, ist es eigentlich ein systemischer Zwang, dass man es so macht und nicht das Geld zum Fenster rauswirft.
Ich freue mich ja, dass Sie so aufeinander eingehen und das Gespräch voranbringen. Jetzt, den kriegen wir vielleicht gleich auch noch, aber jetzt will ich es erstmal öffnen und würde jetzt meine Kollegin bitten, welche Frage jetzt sehr passend ist und wichtig ist. Bitte schön.
Ich greife mal gleich das Thema Russland auf, eine Frage, die unter den Top 4 war. Die Ressourcen, Gas und Öl, über die Russland verfügt, werden in den nächsten Jahrzehnten wertlos werden, da sie wegen des Klimawandels nicht mehr verbrannt werden dürfen. Welche Wirkung wird das auf Russland und seine Rolle in der Welt haben?
Naja, ich meine, ich habe ja sozusagen drei Punkte aufgezählt. Nuklearwaffen, große Landbrücke, also geopolitische Positionierung und die Karbonisierung der Weltwirtschaft, wenn ich das mal so umgekehrt sagen darf. Ich glaube, dass das sicher auch ein Problem gewesen ist, falls die deutsche Politik tatsächlich geglaubt habe, man könne durch Wohlstandstransfer die Russen daran hindern, eine aggressiv-revisionistische Macht zu sein. Das hat in den Überlegungen von Steinmeier, dem ich mehrere Male solche Fragen diskutiert habe, immer eine Rolle gespielt. Natürlich mit dem Blick auf die Deutschen selber. Wir waren nach 1918 oder nach 1919 eine revisionistische Macht, mit allen Folgen, die das hat. Und wir sind das natürlich auch unter anderen Umständen nach 1945 oder 1949 nicht geworden, sondern man könnte sagen, Wohlstand hat pazifiziert. Irgendwann waren die verlorenen Ostgebiete nur noch eine Folklore. So. Vielleicht 69, vielleicht 72 bei den Willi-Wahlen, bei den großen Debatten über die Ostpolitik. Und das spielte natürlich auch in den Köpfen von Politikern eine Rolle. Was wir selber hinbekommen haben, müsste man ja auch in irgendeiner Weise den Russen ermöglichen. Indem man also, meine Bundesrepublik hat auch aus anderen Gründen relativ viel Geld nach 90 an zunächst die Sowjetunion und dann an Russland bezahlt, sozusagen als eine Form von Wohlstandstransfer. Nun hat aber irgendwann im Kreml die Auffassung vorgeherrscht, das ist so eine Art Dekadenztransfer, weil deren Wohlstand hat die dekadent gemacht, nicht? Also alle Äußerungen, die wir über Europa und insbesondere die Deutschen und was weiß ich, Multikulti, schwule Kultur und so weiter, ja, hören, sind natürlich sozusagen auf der einen Seite Selbstermutigungen, wir sind nicht so, und andererseits Herunterreden der Europäer als Gegenmacht, was natürlich auch letzten Endes nur ein strategisches Narrativ ist. Denn würde er das selber glauben, der Herr im Kreml, dann bräuchte er ja nicht permanent mit dem nuklearen Säbel gegen uns zu rasseln, sondern würde sagen, naja Gott, okay, die sind so dekadent, die muss man jetzt nicht besonders ernst nehmen. So. Dieses Modell hat eine zentrale Rolle gespielt. Und die Russen haben natürlich beobachtet, okay, wenn das funktioniert mit deren Dekarbonisierung der Ökonomie, dann werden in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren die Einnahmen aus Nord Stream 1, Nord Stream 2 nicht mehr laufen. Und so weiter und so weiter. Das kann sein, dass da gewissermaßen keine strategische Koordination zwischen Außen- und Sicherheitspolitik und interner Wirtschaftspolitik gewesen ist, sondern die Wirtschaftspolitik gewissermaßen bestimmte Grundlagen der Außen- und Sicherheitspolitik in Frage gestellt hat, wenn man halt relativ laut und intensiv über Dekarbonisierung gesprochen hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann davon ausgehen, dass nach wie vor relativ viele Länder weiterhin auf Kohle und Erdgas setzen werden, sodass also diese Rentenökonomie nicht zusammenbricht, außer, sozusagen die Europäer haben im Prinzip, zusammen mit den Amerikanern, eine zweite Front aufgemacht. Wir liefern denen Waffen, Aber wir haben im Umgang mit den Waffen ihnen eine Hand auf den Rücken gebunden, den Ukrainern. Nämlich, ihr dürft sie, auch wenn die Russen euer Land völlig zerstören, kritische Infrastruktur überhaupt angreifen, ihr dürft unsere Waffen nicht gegen die russische Infrastruktur einsetzen. Das ist sozusagen eine Asymmetrierung der Konfrontation. Und die wird gewissermaßen ausgeglichen mit dem Versprechen, wir kriegen die Russen am Schlawittchen über Ökonomie. Nicht sozusagen, wir trocknen sie so aus, dass das erhobene Schwert ihnen aus der Hand fällt, weil sie kraftlos werden, um im Bild zu sprechen. Ob das funktioniert, ist ja die Frage. Ja? Also in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren, hat es nicht die erwarteten Effekte erzielt. Es ist aber klar auch, der Gebrauch wirtschaftlicher Macht erfolgt in anderen Zeitstrecken als der Gebrauch militärischer Macht, was den Einsatz militärischer Macht immer attraktiv macht, sozusagen um ein fait accompli zu schaffen. Nicht? Putins Vorstellung war, ich habe die Ukraine in 2 Wochen überrannt und habe alles eingenommen und ein Teil der Bevölkerung haben mir zugejubelt. Und wenn der Westen überhaupt erst ins Spiel kommen will, ist alles vorbei. Nicht? Und wäre ja auch vorbei gewesen, weil in den 2 Wochen waren wir zunächst mal ja nur Zuschauer und es war der erstaunliche, heroische Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und der Gesellschaft, die überhaupt wieder den Westen ins Spiel gebracht haben, sodass nach einigen Monaten man mit Belieferungen und vielem anderen mehr beginnen konnte. Also kurzum, die Russen haben eine Reihe von wahrscheinlich Fehlentscheidungen getroffen. Die Erwartung, dass sie die Ukraine schnell überrennen, die Erwartung, dass der Westen das hinnehmen wird, so wie Minsker Abkommen eine Form von Appeasement-Politik gewesen ist, keine Frage. Und dass man dann nach einigen Monaten in irgendeiner Weise wieder ins Geschäft kommt. Was wirklich der Fall ist, ist, Russland ist jetzt eine abhängige Größe von China. Ja? Das wird den Russen noch einige Kopfschmerzen bereiten müssen, beginnend von der Sinisierung Ostsibiriens, also dem Umstand, dass dort zunehmend Chinesen auftauchen, bis hin zu dem, was ich vorhin über Zentralasien gesagt habe.
Herr Asselborn?
Ja, bei den Sanktionen, was meine Informationen immer waren und was sie auch noch sind, das Einzige, was gewirkt hat, ist effektiv Öl. Die Russen haben von, ich habe genau die Ziffer nicht mehr im Kopf, aber von 22 auf 23, also 23 haben sie über 150 Milliarden weniger eingenommen an Öl, als es noch 2022 war. In den, wenn man mit Russen, also mit Europäern redet, die in Moskau leben, in den Geschäften ist alles, was westliche Ware war, ersetzt worden durch chinesische Ware. Das ist das, was drückt die Russen, vor allem die jungen Menschen, ist, dass sie nicht mehr so frei reisen können, wie das vorher der Fall war. Das ist ein negatives Element, aber das Leben in Moskau, hat mir unser Botschafter noch gesagt vor ein paar Tagen, ist total normal. Die Leute sind in den Restaurants. Was wir nicht damit gerechnet hatten, glaube ich, ist, dass diese vielen Umleitungen geschehen, dass viele Länder Umleitungen und die Türkei ist ein multidirektionelles Land. Das findet immer einen Weg. Man muss auch sagen, es gibt Länder im Golf, die sehr aktiv da waren. Und es gibt Länder, die eigentlich überhaupt nicht dafür können, wie zum Beispiel in Kasachstan oder in Armenien, wo diese Umleitungen auch geschehen. Für mich ist schlimmer als die Geschichte der Sanktionen, ist das in diesem globalen Süden, ob das ist in Lateinamerika, ob es ist in Afrika oder auch in Asien. Alle oder viele Länder sagen, was auch vernünftige Menschen, die ich kenne, das ist euer Problem, das ist nicht unser Problem. Lasst uns damit in Ruhe, schaut ihr, dass er da rauskommt, aber das ist nicht unsere Sache. Und was total falsch ist, denn wenn Putin gewinnt, dann bleibt er ja nicht stehen in der Ukraine und nicht nur in Europa. Und dieses Rüberbringen ist extrem schwierig. Und das macht, und die Propaganda von Lavrov und von Putin, die haben mit wenigen Milliarden, wie ich gesagt habe, haben sie unheimlichen Einfluss in der sogenannten Global South. Und wir als Europäer waren nicht imstande und sind noch immer nicht imstande, in der Kommunikation das so darzulegen, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, vielen Dank. Hier vorne hatte sich eine Dame gemeldet, genau. Bitte gehen Sie ans Mikro.
Ich habe nochmal zu der Waffenlieferung an die Ukraine eine Frage. Jetzt mit dieser Taurus-Debatte in Deutschland. Wie ist es möglich, dass der Kanzler da nicht kommt und unserem Volk sagt, mal wie Churchill, wir stehen in schwierigen Situationen, selbst Deutschland kann irgendwann mal in die Gefahrenzone kommen. Und da wird rumgeeiert, fast noch so als Friedenskanzler, nur nicht das Wort Krieg in den Mund nehmen. Wie ist denn sowas möglich?
Ich meine, bei Scholz spielt sicherlich auch die innenpolitische Frage und die Positionierung eher als Mann des Friedens und des Ausgleichs eine Rolle. Da Wahlen ja in diesem Jahr auf Länderebene und im nächsten Jahr andersweitig auch auf Europaebene in diesem Jahr ins Haus stehen. So, also man muss gewissermaßen innenpolitische Entwicklungen und außenpolitisches Agieren immer zusammendenken. Das ist aber, um mit Eckhard Kehr zu sprechen, so einen deutlichen Primat der Innenpolitik gibt, wie jetzt bei Scholz, das ist schon etwas traurig. Ich glaube, das ist sozusagen der etwas deprimierte Unterton, den ich bei Ihnen herausgehört habe. Der andere Punkt ist, also ich war neulich auf der Lit Cologne mit Joschka Fischer und Joschka hat natürlich in der ihm eigenen Art gesagt, über sowas spricht man nicht so lange, sowas macht man und gut, ja. Sozusagen die alte Position des Frankfurter Straßenkämpfers. Meine eigene Idee war eher, warum konditioniert man das nicht? Ja, indem Scholz sagt, wir liefern Taurus nicht an die Ukraine, wenn ihr die Angriffe auf Zivilgebiete und Infrastruktur in der Ukraine einstellt. Aber wenn ihr diese Angriffe weiterfliegt, dann habt ihr sozusagen selber entschieden, dass wir den Taurus liefern. Das wäre auch, glaube ich, in der deutschen Öffentlichkeit ganz gut vermittelbar gewesen. Dass er sich auf sowas nicht eingelassen hat, ist, glaube ich, ein Fehler. Ich weiß, warum er sich nicht eingelassen hat, weil er nämlich davon ausgehen konnte, die Russen werden die Angriffe weiterfliegen. Das heißt, dann steht er unter Zugzwang und so weiter und so weiter. Das wollte er unter allen Umständen vermeiden. Aber das hieß wieder Primat der Innenpolitik und Hintanstellen von außenpolitischen Fragen. Und das ist letzten Endes dumm. Denn wenn die Ukraine, das wollte ich auch vorhin noch sagen, bei Ihrem Vortrag habe ich das, ist mir das immer wieder durch den Kopf gegangen, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann werden wir davon ausgehen können, dass zwischen 5 und 10 Millionen Migranten aus diesem Lande zu uns kommen. Und das ist natürlich auch etwas, was Putin bei dem Auseinanderdividieren der Europäer in die Hände spielt.
Ich glaube, dass Herr Münkler hat ganz gut geantwortet, aus meiner Sicht auch. Aber eines muss man aber wissen, allgemein. Auch die Deutschen dürfen sich trotzdem nicht in die Irre führen lassen. Nach Amerika ist Deutschland bei weitem das Land, was am meisten hilft. Bei weitem. Und wenn man natürlich französisches Fernsehen schaut, dann glaubt man manchmal, es gibt nur noch zwei Länder, die zu der Ukraine stehen. Das ist Polen und Frankreich. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Und das Dritte, was ich sagen will, es gibt die Storm Shadow, das sind die britischen Geschichte. Und dann gibt es Scalps, das sind die Franzosen. Ich glaube, die einen gehen 300 Kilometer, die anderen 400 Kilometer und die Taurus 500 Kilometer. Aber das ist schon, es ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend. Das wurde so hochgespielt in Deutschland, ich habe das ja auch ein wenig verfolgt, aber ich glaube, kriegsentscheidend ist meines Erachtens, was ich weiß und was auch Kuleba, das ist der Außenminister, immer wieder wiederholt hat. Das ist, wenn wir keine Munition bekommen. Das ist eine ganz spezifische Munition. Ich glaube, 152, also ich weiß nicht, wie groß das ist, aber diese Munition, um können zu antworten und natürlich auch Luftabwehr. Das sind die zwei Sachen. Sie haben einen Moment gesagt, als wir die Waffen geliefert haben, da waren diese HIMARC, die Engländer geliefert haben, die sehr effektiv waren für die Ukrainer. Aber wenn ich ich bin kein Deutscher und ich halte mich auch da raus in die deutsche Innenpolitik, aber ich glaube nicht, dass diese Diskussion um Taurus so entscheidend das ist für den Ausgang des Krieges. Also, und ich verstehe aber auch ein wenig, ich versuche, dass zum Beispiel ein deutscher Kanzler das vielleicht anders sieht als der portugiesische Premierminister. Also da gibt es die Geschichte, die natürlich auch spielt. Und das ist keine Entschuldigung für nichts, aber trotzdem die Empfindlichkeit versuche ich jedenfalls auch mitzutragen.
Ja, vielen Dank. Ich frage jetzt noch mal, was an Online-Fragen eingegangen ist. Und danach würde ich wieder hier im Saal jemandem das Wort geben.
Es gibt noch zwei Fragen zu Deutschland. Das würde jetzt ganz gut passen als Anschluss. Ich fasse die zwei vielleicht ganz knapp zusammen, weil sie auch ziemlich weit hoch gerankt wurden. Das eine ist, halten Sie es für notwendig, dass sich Deutschland auch in den Besitz von Atomwaffen bringt? Und das zweite, wie sehen Sie das Vorgehen der deutschen Außenpolitik gegenüber autokratischen Staaten, insbesondere der deutschen Außenministerin?
Also keine deutschen Atomwaffen, aber europäische Atomwaffen. Also sozusagen, es muss klar sein, dass die Litauer sich darauf verlassen können, dass die Europäer, falls der amerikanische Schirm eingeklappt wird, einen Schirm haben, der auch sie schützt. Aber nicht nur das. Es muss auch im Kreml klar sein, dass dieser Schirm tatsächlich für Litauen und für Polen oder was auch immer, also die baltischen Staaten, gilt. Das ist die zweite Schwierigkeit. Das muss also sozusagen eine sehr viel größere Fähigkeit sein. Also Sie haben die Zahlen ja genannt, dankenswerterweise, also die Franzosen mit der Force de Frappe und die Briten haben, um tatsächlich abschrecken zu können. Nicht? Sozusagen auch die beiden zusammengenommen wären kein hinreichender Faktor der effektiven Abschreckung. Das ist bitter, dass wir diesen Schritt gehen müssen, der in eine ganz andere Richtung geht, als wir eigentlich gedacht haben unter der Überschrift einer schrittweisen Denuklearisierung der Welt. Aber in der Situation, wo Putin permanent droht oder sein Hauptkläffer Medvedev und auf der anderen Seite die USA versuchen, eine Abhängigkeit zu generieren. Nicht? Also vor einiger Zeit mit einem wichtigen deutschen Politiker, lass mal den Namen jetzt weg, darüber gesprochen, wie man denn umgehen werde, wenn Trump an der Macht sei. Dann haben sie gesagt, naja, gut, also das ist ein Dealmaker und wenn er mit 2,0% des BIP für Verteidigungsausgaben nicht zufrieden ist, dann geben wir halt 2,2%. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber was macht er eigentlich, wenn er erwartet, ein radikales Decoupling der wirtschaftlichen Verbindungen zu China? Und da kam die Antwort, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ja. Das zeigt auch ein bisschen sozusagen, wie Politiker, die ganz viele Augen haben müssen, innenpolitisch, außenpolitisch und so weiter, so eine Neigung haben, ins Kurzfristige zu flüchten, um noch Herr der Lage kognitiv zu bleiben und langfristig sich ganz bestimmte Fragen nicht stellen, weil die ihr Handeln sehr viel komplizierter machen würden. Ob das eine glückliche Konstellation ist, das würde ich allerdings sehr bezweifeln.
Sie haben jetzt angesprochen, also nicht deutsche, aber europäische Atomwaffen, aber wo soll die Befehlsgewalt dann liegen? Ich weiß nicht, Herr Asselborn, vielleicht können Sie da auch was zu sagen.
Also in Frankreich gibt es diese Debatte schon. Und einer, der Franzose und Deutscher ist, ich nenne auch jetzt keinen Namen, hat gesagt, versuchen wir vielleicht deutsch-französisch das zu machen. Denn in Frankreich, europäisch, mit einem Orban zum Beispiel oder mit einem Fico, das ist nicht durchsetzbar in diesem Moment. Aber auch das ist, also zuallererst, ich hoffe ja noch immer, wirklich, dass es genug Gegengewichte gibt in Amerika. Erstens mal, dass der nicht gewählt wird, ne? Und zweitens, dass wenn er gewählt wird, dass dann aber auch das Militär, das ja auch eine entscheidende Rolle gespielt hat in den letzten 4 Jahren, sich dagegen wehrt. Das, glaube ich, muss man Natürlich, ich habe das ja auch gesagt, das ist eine Frage, die kommt, ob wir wollen oder nicht. Allerdings, Atomwaffen bekommt man nicht bei Diddl zu kaufen. Ne? Also das ist ein Prozess, ein unheimlich langer, komplizierter Prozess. Und ich bin wirklich in dieser Frage, wo ich noch mit Guido Westerwelle zusammen einen Brief unterschrieben habe in der Europäischen Union, um die Atomwaffen aus Deutschland, die noch hier gelagert sind oder waren, ich weiß nicht mehr, dass die sollen abgeholt werden. Also wir sind hier in einer kapitalen Frage. Allerdings, das Dritte, was mir durch den Kopf geht, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Putin eine Atomwaffe einsetzt in einem europäischen Land, ohne zu glauben, dass, egal, NATO oder nicht NATO, dass da ein Gegenschlag kommt. Natürlich, die Einzigen, die in Europa die Waffe haben, sind die Briten und noch mit Bedingungen und dann die Franzosen, die eine gewisse Zahl von Atomwaffen haben. Aber das ist schon ein Schauspiel, wo man ja am Anfang geglaubt hat, wenn es keine interkontinentalen Atombomben sind, dann ist das alles nicht so schlimm. Hiroshima und Nagasaki wären taktische Atomwaffen, mit all dem Unheil, der angerichtet wurde. Es gibt dann auch noch China. Ich habe gehört, dass der Bundeskanzler wieder nach China gehen will, um auch diese Frage noch einmal aufzugreifen. China kann eine Hilfe sein, werbe ich jetzt auch eine Hilfe. Und das muss man den Chinesen auch zugestehen, dass die nichts davon hören wollen. Ne? Und Medvedev hat ja in den letzten Tagen, jedenfalls oder Wochen, nicht mehr jeden Abend damit gedroht jetzt. Ne? Aber gut, ob er das macht oder nicht macht, Sie haben recht und ich fühle das auch. Wenn die Frage kommt, und die Frage kann ganz einfach sein, ein Mensch fragt einen Politiker in Europa, was machen wir, wenn die NATO zerschlagen wird und wir haben keine Garantie mehr, dass, wenn Putin mit Atomwaffen angreift, was ist dann die Reaktion? Was macht Europa?
Ja, das Problem ist ja zunächst noch gar nicht, dass er angreift, sondern dass er nur damit droht. Nicht? Man kann ja die Effekte der Drohung ganz schön an der deutschen Diskussion sehen. Nicht? Es ist nicht so, dass die Drohungen folgenlos geblieben sind. Die Diskussion über Taurus, aber vorher über Leopardpanzer und was weiß ich was alles Mögliche, war ja eine im Schatten der nuklearen Drohung und manche Langsamkeit der Entscheidung ist zu begreifen als eine Folge der Angst vor einer nuklearen Konfrontation. Das heißt, das bleibt. Und dann muss man sich schon überlegen, in welche Voraussetzungen man schaffen muss dafür, dass man tatsächlich eine Diskussion führen kann, die eine Diskussion der strategischen Autonomie ist.
Vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal hier im Saal eine Frage. Ja, bitte, hier vorne.
Wir haben sehr viele interessante Aspekte gehört, aber ein Aspekt fehlt mir noch. Ist irgendeine Chance, dass man einen Frieden schließt, mit Ausnahme, ich habe Sie verstanden, dass es mehr auf Unterwerfungen geht, als ein Land preiszugeben dafür. Das kann natürlich nicht das Ziel sein.
Sie wollen, dass wir auf die Schiene einer diplomatischen Lösung kommen. Ist es das? Wenn einer 20 Jahre Außenminister war, dann hat er schon ein Pendant, um die Probleme zu lösen mit Diplomatie. Das gesagt, muss man aber wissen, dass, um in diese Region zu kommen, dass Verhandlungen möglich sind, dass aber ein Zeichen von dem kommen muss, der angegriffen hat. Der angegriffen hat, ist Putin. Der Angegriffene ist die Ukraine. Die Ukraine kann ja kein solches Zeichen setzen. Sie kann in den Bunker laufen und die Menschen und nie mehr rauskommen. Das ist das Einzige, was sie machen können. Aber wenn Sie mich fragen, im Moment sehe ich keine Chance, dass Putin, der ja auch militärisch jetzt nicht so schlecht dran ist, aber man soll nicht zu viel dem wieder, aber die Situation, die militärische Situation ist nicht gut für die Ukraine in diesem Moment. Und sie hat aufopferungsvoll gekämpft, nicht nur für ihr Land, sondern auch für unsere Werte. Darf man auch nicht vergessen. Und seit dem 1. Januar sind die Europäer die Einzigen, die Munition liefern, die Waffen liefern. Amerika hat diese Blockade von den 56 Milliarden und liefert zurzeit keine Waffen, keine Munition an die. Ja, voilà. Und das ist, von vornherein war es ja klar, dass wenn Putin ein Zeichen gibt, dass man selbstverständlich versucht, als Europäische Union und als NATO wirklich zuzuschlagen und zu schauen, dass man zu einer Lösung kommt, die verhandelt, also einer Verhandlungslösung. Allerdings kommt dann wieder etwas dazu. Einer, der so gelogen hat wie Putin, der gesagt hat, ihr seht mich doch nicht, dass die Russen auf unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine schießen, hat er 3 Wochen vor dem 24. Februar gesagt. Also da ist unheimlich viel Vertrauen ist fort, aber wir sind nicht da, mein Herr, ich sage Ihnen das ganz genau, auch wenn das so, wenn Sie das vielleicht anders sehen, aber es gibt keine Anzeichen leider, um auf einen diplomatischen Weg zu kommen, zu diesem Zeitpunkt.
Noch dazu, Putin wird sicherlich vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen nicht verhandeln, weil da werden seine Karten neu gemischt und er geht davon aus, dass seine Karten dann besser sind. Erstens. Zweitens, man muss sich nochmal überlegen, was sind denn die russischen Kriegsziele? Und vermutlich bestehen die darin, die Kontrolle über das Asowsche und das Schwarze Meer zu bekommen. Das heißt sozusagen, es fehlt ihnen noch ein Stück, das zu erreichen, das ist sozusagen von der Krim über Odessa bis zur rumänischen Grenze, um die Ukraine definitiv zu einem territorialisierten Staat ohne eigenen Zugang zum Wasser zu machen. Und das wäre, wir hatten das ja ganz kurz gesehen, in der Zeit, in der die Getreideschiffe nicht fahren konnten und vieles andere mehr, für die Ukraine eine Katastrophe, sodass sie im Prinzip permanent ein Klotz am Haushalt der Europäer wären, der von außen unterstützt werden muss. Das heißt sozusagen, Mützenich hat sich vieles nicht überlegt. Er hat sich vor allen Dingen nicht überlegt, was das Minsker Abkommen und vorher das Budapester Memorandum für die Ukraine bedeutet, nämlich die Erfahrung, dass Nachgeben, Konzessionsbereitschaft ihnen gar nichts nützt, sondern im Prinzip nur eine Neuaufstellung der russischen Operationsfähigkeiten zur Folge hat und dann machen sie weiter. Nicht? Und wenn er sagt, wir wollen den Krieg einfrieren, dann war das genau die Formel, die Franzosen und die Deutschen in Minsk verhandelt haben. Einfrieren von Luhansk und Donetsk und im Gegenzug reden wir am besten nicht mehr über die Ukraine. Wir anerkennen sozusagen die Annexion nicht, aber wir tun so, als sei halt doch irgendwie die Krim immer bei der Ukraine gewesen. So. Hat nichts geholfen. Also ich habe 22 im Sommer lange, lange, lange mit Angela Merkel in einem Privatissimum, also gesagt hat, ich bin schon aus der operativen Politik draußen, wir können offen sprechen. Sie kennen ja die Situation, dass man da ganz viel andere Dinge sagen kann, darüber uns unterhalten. Und sie war tatsächlich der Überzeugung, dass durch Appeasement die Russen zu beruhigen sind. Nicht? Und sie musste sich dann sozusagen von mir anhören, dass Appeasement das natürlich...
Ach, im Sommer?
Ja.
Also nach dem Februar?
Nach dem Angriff. Dass Appeasement eigentlich in der deutschen Wahrnehmung mit München 38 so einen ganz bestimmten Geschmäckle hat, nicht? Und so weiter und so weiter. Das heißt sozusagen, die Ukrainer werden von sich aus mit tiefem Misstrauen darauf reagieren. Und um den Punkt noch zu setzen, man wird sie wahrscheinlich nur dazu bringen können, in irgendeiner Weise einzuwilligen in ein Land, in ein Tauschland gegen Frieden, wenn die Europäer Sicherheitsgarantien übernehmen, die in der Stationierung von NATO-Truppen dort stattfindet. So. Und das ist ein Schritt, den dieselben Leute, die Mützenichs, wenn sie sagen einfrieren, natürlich nie zu machen bereit sind. Das heißt sozusagen, sie schlagen kein Salto Vitale, sondern ein Salto Mortale und glauben, das sei Politik.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Analysen auch zu den aktuellen Konflikten, was auch jetzt zum Teil dann doch eher negativ ist. Sie konnten uns da ja nicht so viele positive Sachen mit auf den Weg gehen. Aber ich will Sie jetzt doch mit einer Abschlussfrage und mit der Bitte um eine kurze Antwort an Sie beiden. Vor dem Hintergrund dieser Analysen, dieser multipolaren Weltordnung, die wir schon haben und die sich so wahrscheinlich verfestigen wird, was können Sie uns denn jetzt als positiven Ausblick mit auf den Heimweg geben? Worauf können wir hoffen, wie sich das Ganze zum Positiven entwickeln kann zumindest? Es muss ja nicht, aber kann. Herr Asselborn.
Meine größte Sorge ist, dass in dieser Europäischen Union verstanden wird, dass die Konsequenzen eines Sieges von Putin in der Ukraine, was das für uns alle bedeutet. Und ich bin manchmal der Überzeugung, dass noch nicht alles das kapiert haben. Noch nicht alle das kapiert haben. Das heißt, dass wir zusammenstehen müssen und dass wir uns nicht erlauben können, in der Europäischen Union in wichtigen außenpolitischen Fragen auf zwei Gleisen zu fahren. Wenn Orbán ausrastet, ist kein Problem. Aber Deutschland, Frankreich und ich glaube auch in dieser Situation Polen ist unheimlich wichtig, dass hier ein Konsens ist. Was soll ich noch sagen, was gut wäre für uns? Also ich glaube, was noch besser wäre, das ist, wenn wir sehen würden, dass diese ganze, das Leid, was in Gaza den Menschen zusteht, wenn man hört, wie viele Kinder amputiert werden jeden Tag, ohne eingeschlafen zu werden, ohne Anästhesie. Und wenn man diese Angst der Menschen da sieht, ähnlich ist die Angst der Menschen auch in verschiedenen Ortschaften im Donbass, Bilder, die wir nicht sehen, aber schreckliche Bilder. Und dass wir hier noch in einem freien Land leben können und unsere Aufgabe ist die, auch von unserer Generation, Herr Münkler, dass wir diese Freiheit und diese Demokratie an die Generationen nach uns auch weitergeben und nicht einfach den Kopf in den Sand stechen.
Vielen Dank.
Wenn Sie nach Zuversicht fragen, würde ich sagen, Hölderlins knapper Satz, denn wo die Gefahr am größten, da wächst das Rettende auch, ist eine Antwort, weil damit sozusagen die Zeit der Bräsigkeit, des Biedermeierlichen und derlei mehr, also vieles, was wir uns geleistet haben, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, die Vorstellung, wir haben unendlich viel Zeit, das kriegen wir noch irgendwann hin, dass das vorbei ist und dass sozusagen ein sehr viel klarerer und schärferer Blick auf die Wirklichkeit notwendig und zwingend ist. Ich sage das sozusagen als Politikwissenschaftler in doppelter Hinsicht. Die Zeit der Herrschaft der Betriebswirte ist vorbei, also alle Fragen ökonomisch durchzurechnen, und die Zeit der Dominanz von Normphilosophen in der Politiktheorie ist auch vorbei. Und es wird sehr viel davon abhängen, in welcher Weise wir wieder lernen, strategisch zu denken. Das heißt nicht nur zu planen im Hinblick auf Pipapo, sondern unsere Handlungen zu bedenken in Gegenwart eines gefährlichen Gegenspielers. Das ist eine völlig andere Vorstellung von Politik, als wir sie die ganze Zeit gepflegt haben. Das würde ich sagen, wo die Gefahr am größten, da wächst das Rettende auch. Vielen Dank.
Ja. Ja, ganz zum Ende nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Asselborn, Herr Münkler, für Ihre Vorträge, auch jetzt für die Diskussion und Ihre Beiträge hier. Und vielleicht können wir auch mit Goethes Faust schließen, wer immer strebend sich bemüht, der kann errettet werden. Also das lässt uns ja auch alles offen. Herzlichen Dank Ihnen auch für Ihre Beiträge und einen guten Nachhauseweg.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.